Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Johanna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Showroom Podcast. Ich bin Johanna und ich habe heute den Manuel zu Gast bei mir. Manuel ist Stilredakteur bei der Berliner Zeitung und gibt uns heute ein paar Einblicke in seine Arbeit. Aber magst du dich einfach mal selber vorstellen?
Gerne. Ich bin Manuel, das hast du ja eben schon ganz richtig gesagt. Und ich bin aktuell stellvertretender Ressortleiter Panorama bei der Berliner Zeitung und kümmere mich aus dieser Position heraus um Stilthemen, Mode, Design, bisschen Gesellschaft und alles, was daran so anschließt.
Manuel und ich unterhalten uns heute zum einen über seine Arbeit als Redakteur und springen dann noch einmal zu dem Punkt die Zukunft des Prints, beziehungsweise auch die Zukunft des Prints im Bereich Mode, für die er ja arbeitet. Und dann auch, dann unterhalten wir uns auch ganz kurz über das neueste Thema künstliche Intelligenz. Bevor wir starten, einmal unser Ritual. Ich stelle dir jetzt drei Fragen. Podcast oder Buch lesen?
Buch lesen.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Nein, ich habe kein Lieblingsbuch. Es ist tatsächlich, glaube ich, für Bücher auch nicht so leicht, mich zu erreichen. Aber ich habe zuletzt ganz gute Bücher gelesen. Also ein Buch, was ich vielleicht auch direkt mal empfehlen wollen würde, ist das Buch Nach der Sonne von einem jungen dänischen Autoren, dessen Name mir jetzt natürlich irgendwie entfallen ist. Ist eine Sammlung an ganz, ganz absurden, seltsamen Kurzgeschichten, die aber wahnsinnig toll geschrieben sind und wo man so teilweise seitenweise gar nicht mehr versteht, worum es geht, aber die einfach in ihrer Sprache so toll sind, dass die mich total begeistert haben.
Ja, danke für den Tipp. Ich lese auch super gerne. Ohne welche drei Dinge gehst du nicht aus dem Haus?
Mein iPhone, eine Handtasche, was jetzt natürlich ein bisschen gefaked ist, weil in dieser Handtasche ist natürlich dann gezwungenermaßen noch ein paar mehr Dinge drin.
Lassen wir durchgehen.
Also die beiden sind iPhone, Handtasche und Kopfhörer.
Liest du denn eher Printnachrichten oder liest du sie online?
Ich glaube, Nachrichten, wirklich schnelle Nachrichten konsumiere ich eher online, weil sie dann natürlich einfach schneller verfügbar sind und aktueller sind.
Dann kommen wir auch gleich mal zur Überleitung zu unserem ersten Themenschwerpunkt der Zukunft des Prints. Zuerst einmal wollte ich noch wissen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, zu deinem Job. Hat dich das schon immer interessiert? War das schon immer so ein Traumberuf von dir oder bist du da so reingerutscht?
Also, dass ich Journalist geworden bin, das ist etwas, das mich nach wie vor immer mal wieder überrascht, weil das nie für mich irgendwie ein Thema war und ich diesen Beruf, bevor ich selber gemacht oder geworden bin sozusagen, also ich hatte dazu gar kein Bild und wusste gar nicht irgendwie, wie das funktioniert. Es hat bei mir tatsächlich erst mit der Mode angefangen, das war schon immer ein Herzensthema für mich, wo ich auch gar nicht sagen kann, wo das herkommt, das war einfach wirklich, solange ich denken kann, irgendwie präsent und dann habe ich erst eine handwerkliche Ausbildung gemacht, sprich so ein bisschen was in Richtung Schneider und wollte dann erst Designer werden und dann hat sich aber irgendwie rausgestellt, dass ich viel lieber oder mindestens genauso gerne über die Arbeiten oder mir die Arbeiten von anderen Leuten angucke, darüber spreche, darüber nachdenke, als nur selber was zu machen. Und dann war der Journalismus natürlich naheliegend, wobei sich auch einfach rausgestellt hat, dass ich ein gutes Sprachgefühl habe. Und dann war das die perfekte Verbindung.
Du bist ja unter anderem auch bei der Zeitung tätig. Was denkst du denn, wie sieht die Zukunft des Prints aus? Beziehungsweise jetzt bei dir ja natürlich in der als Stilredakteur in der Moderubrik?
Genau, ich bin angestellt oder ich arbeite bei der Berliner Zeitung, was aber natürlich nicht bedeutet oder zumindest in meinem Fall nicht bedeutet, dass ich nur Zeitung mache. Ich mache auch ganz viel und man könnte wahrscheinlich auch mittlerweile sagen mehr online, aber bediene auch weiterhin die gedruckte Zeitung. Was die Zukunft des Prints angeht, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil auch ich kein Hellseher bin und ich glaube, dass Printprodukte, sowohl Zeitungen als Magazine, mehr als einmal für tot erklärt wurden und dann irgendwie doch immer mal wieder um die Ecke gekommen sind. Ich glaube nicht, dass das gedruckte Wort über kurz oder lang komplett ausstirbt. Trotzdem glaube ich, dass die Medienlandschaft oder die Printmedienlandschaft, die aktuell, finde ich, immer noch relativ breit aufgestellt ist, in Deutschland sicherlich nochmal sehr viel kleiner werden wird. Das hört sich erstmal schade an und das finde ich auch schade als jemand, der Print sehr schätzt, aber da das einfach eine Reaktion ist auf das LeserInneninteresse oder die Art, wie Menschen Medien konsumieren, ist das der natürliche Lauf der Dinge und für mich auch zu akzeptieren.
Ja, wenn ich mich nicht irre, hast du auch wie ich Modejournalismus studiert?
Genau, ja.
Genau.
Im Bachelor erst, ja.
Und wir in der Uni machen uns halt auch immer Gedanken, ob das überhaupt noch so eine Zukunft hat. Wir haben ganz oft Diskussionen, ob das nicht irgendwann aussterben wird, ob es dann auf online komplett drüber geht. Beziehungsweise hatten wir auch die Diskussion, ob es nicht eher Instagram ist, was jetzt mittlerweile überwiegt. Wie stehst du dazu?
Naja, ich glaube, also es kommt natürlich darauf an, mit welchem Ziel oder mit welcher Idee ihr Modejournalismus studiert. Wenn ihr euch vorstellt oder wünscht, dass ihr wirklich künftig nur Print-Zeitschriften, Print-Zeitungen macht, dann kann auch das funktionieren, aber es ist vielleicht nicht ein Wunsch, wo ganz klar ist, dass das auch so passieren wird. Also wenn ich jetzt zurückblicke auf die Frauen, es waren tatsächlich in meinem Jahrgang nur Frauen, mit denen ich Modejournalismus studiert habe, da hat jede ihren Platz gefunden. Viele auch da, wo sie nicht unbedingt gedacht hätten, dass sie landen, ob sie jetzt dann Stylistinnen eher geworden sind oder eher in beratender Funktion für Modeunternehmen unterwegs sind oder in Kreativagenturen arbeiten. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten und ich glaube, die sind einem während des Studiums noch gar nicht bewusst und insofern kann ich euch nur bestärken, dieses Studium weiter mit Freude und mit Zuversicht auch durchzuziehen, aber dass jede von euch bei einem Printprodukt landet, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Was Instagram angeht, das ist natürlich so, dass Instagram viel übernommen hat, was sonst traditionellere Medien gemacht haben, aber es ist nach wie vor ein anderes Format und es hat einem im Grunde weniger weggenommen, als dass es auch neue Möglichkeiten auch für Printmedien eröffnet hat. So zumindest würde ich das sehen.
Genau, ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen. Also wir benutzen Instagram ja auch überwiegend als Inspiration. Und das Schöne, glaube ich, auch in unserem Studium ist, dass wir uns auch nicht entscheiden müssen, in welche Richtung wir gehen. Journalismus ist ja breit gefächert. Wir können in den PR-Bereich gehen, in den Social-Media-Bereich oder wie ich zum Beispiel, ich möchte später auch zu einer Redaktion und wirklich schreiben. Deswegen glaube ich, kann man sich das dann auch noch relativ offen halten. Mich würde jetzt auch interessieren, gerade weil ich Modejournalismus studiere, wie denn dein Alltag als Redakteur aussieht.
Das Schöne an dem Beruf ist, dass es einen Alltag so gesehen oder einen gleichbleibenden Alltag, einen Trott nicht unbedingt gibt. Deswegen fällt es mir auch ein bisschen schwer, das zu beschreiben, weil das schon relativ unterschiedlich aussieht, aber so ganz knapp erzählt, also auf meine aktuelle Position oder meine aktuelle Arbeit bezogen, müsste man wahrscheinlich sagen, ich komme morgens in die Redaktion, ich mache ein oder mehrere Konferenzen und dann arbeite ich mit Texten von anderen Leuten, sprich bestelle die, redigiere die, kümmere mich darum, dass gute Fotos kommen, verwerfe die vielleicht auch mal und eben aber auch um eigene Geschichten. Aber es ist schon ein sehr abwechslungsreicher Beruf, was sicherlich auch das ist, was daran so spannend und faszinierend ist.
Und wie lange brauchst du so für einen Artikel?
Das kommt natürlich immer auf das Thema an, auf die Länge, auch auf die Art. Also was will ich schreiben? Soll es eine Kolumne sein? Soll es eine Reportage sein? Ein Interview? Das ist echt schwer zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mal relativ schnell bin und dass man auch in einem Redaktionsalltag relativ schnell sein muss, weil nicht immer die Zeit ist, sich irgendwie 4-5 Tage auf ein Thema wirklich einzulassen. Also ich versuche eigentlich, dass meine Geschichten nicht länger als einen Arbeitstag dauern.
Also unsere Dozentin sagt auch immer, dass sie so 2-3 Stunden hat. Sie schreibt auch für mehrere Zeitungen oder Magazine und sie sagt auch immer, das muss ganz schnell gehen. Genau.
Also ich meine, 2-3 Stunden ist wahrscheinlich so eine realistische, reine Schreibarbeit, aber ich habe jetzt mal so mit eingerechnet, muss ich irgendwo hingehen und eine Person treffen, vielleicht ein Interview machen, was abtippen, mit einem Fotografen nochmal sprechen, Bilder oder Informationen besorgen und dann das letztendlich ja schreiben. Also ich glaube, von vorne bis hinten sozusagen von der Geschichte, genau, versuche ich das so höchstens ein Arbeitstag, also dass das höchstens irgendwie 8 Stunden so ungefähr beansprucht, aber es kommt, oder ganz oft schreibe ich auch Texte, die ich irgendwie in 20 Minuten, in einer halben Stunde oder in einer Stunde kurz fertig mache.
Wenn wir jetzt bei dem Thema Mode bleiben oder Modetexte, würde mich interessieren, ob es da Themen gibt, die besonders ziehen bei den Lesern?
Also bei unseren Lesern und Leserinnen, als Berliner Zeitung zieht auf jeden Fall primär erstmal alles, was Berlin ist. Das ist tatsächlich eine Beobachtung oder eine Feststellung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Sobald es ein Thema ist, das Berlin in irgendeiner Form berührt, ist das Interesse schon mal größer. Dann, was wir zuletzt verstärkt gemacht haben und was wirklich wahnsinnig gut funktioniert vom Leserinteresse her, sind Stilkritiken. Es ist eigentlich ein Format, wo man, glaube ich, lange gesagt hat, das ist so ein bisschen alt, das ist irgendwie, Leute wollen sich nicht mehr sagen lassen, was sie anziehen sollen, oder man darf das irgendwie auch gar nicht so bewerten. Ich stelle aktuell irgendwie das Gegenteil fest, dass die Menschen zumindest, wenn es denn intelligent und auch respektvoll gemacht ist, an solchen Texten ein ganz großes Interesse zeigen.
Ja, wobei ich auch gemerkt habe, dass auf Instagram auch viele Accounts vertreten sind, so Diet Prada, Brenda Hashtag, die schreibt ja auch für die 032C, die macht ja auch eher so Kritiken oder sagt halt immer nach den Shows, wie sie es fand, dass das auf jeden Fall auch mittlerweile immer beliebter wird.
Genau, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen fast wie so ein Comeback der Modekritik oder
genau
der Modekritik, die du gerade meinst. Ich meinte aber jetzt tatsächlich eher Stilkritiken auf Personen, also Prominente oder Politiker, Politikerinnen hingeschrieben, die funktionieren bei uns im Moment mit am besten in der ganzen Zeitung, ehrlich gesagt.
Also würdest du auch sagen, dass eine Tageszeitung und ein Mode-Lifestyle-Bereich zusammenpassen und es auch genügend Leser dafür gibt?
Also ich erlebe in meinem Alltag auf jeden Fall, dass das gut zusammenpasst und es genügend Leser dafür gibt, aber man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, bei welcher Zeitung bin ich, was sind unsere Leser, wie kann man das passend machen. Ich war zum Beispiel vor meiner Zeit bei der Berliner Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau, das ist ja eine sehr linke Zeitung ist und dadurch traditionell Themen, die ja auch einfach gezwungenermaßen den Kapitalismus berühren, kritischer gegenüberstehen, und dann habe ich versucht, einen Weg zu finden, wie Mode in diese Zeitung und zu diesen LeserInnen passen kann, und habe das dann zum Beispiel darin gefunden, viel über Themen der Nachhaltigkeit oder eher so ein bisschen Mode als soziologisches Phänomen, alles, was so ein bisschen über das Pariser Angebot hinausgeht sozusagen. Also ich glaube, es gibt schon für so gut wie jedes Medium oder jede Zeitung eine Möglichkeit, Mode auf eine ganz eigene Art zu behandeln.
Da du ja im Modebereich tätig bist, würde mich jetzt interessieren, wie das bei dir aussieht mit den Events. Bist du auch mal so auf spannenden Events?
Ich sag mal so, im Moment verstehe ich mich so ein bisschen als Lokalreporter mit Stilschwerpunkt. Das ist irgendwie so eine Rolle, die ich so für mich angenommen habe und die ich total gerne mag, weil das so bedeutet, ganz viel unterwegs zu sein und immer in der Stadt und irgendwie so überall gucken, was passiert gerade. Deswegen bin ich aktuell wirklich auf wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig vielen Veranstaltungen, auch auf ein bisschen zu vielen eigentlich wahrscheinlich, weil das natürlich auch irgendwie anstrengend ist und letzten Endes Arbeitszeit ist, die aber irgendwie außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Aber klar, da sind immer öfter schöne, spannende Sachen dabei. Da sind aber auch viele nicht so wahnsinnig spannende Sachen dabei.
Was war so dein spannendstes Event?
Also reines Event, da müsst ihr jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Da gab es sicherlich so irgendwie Modenschauen, die mich länger beschäftigt haben. Was aber natürlich irgendwie immer ganz spannend, das sind schöne Pressereisen. Da gab es sicherlich einige, die interessant waren. Und natürlich, wenn man ganz spannende Personen trifft, das ist immer für mich ein Highlight auf jeden Fall.
Wenn du jetzt spannende Personen sagst, an wen denkst du da?
Ich glaube, da denke ich jetzt gerade an zwei Personen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine ist King Charles, der damals noch Prinz war, den habe ich auf einer auf einem Treffen in Schottland kennenlernen dürfen und mich kurz zumindest mit ihm unterhalten dürfen. Und die andere Person ist Patti Smith, die ich tatsächlich erst vor 3-4 Wochen oder so zu einem Interview getroffen habe und mit der ich ehrlicherweise mich vorher nie so wahnsinnig auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, das war eine Person oder ein Treffen, das mich so nachhaltig beeindruckt hat wie keins davor.
Eine weitere Frage von mir, weil mich das auch selber persönlich interessiert, ist, wie diese Verbindung zwischen dir und den Events zustande kommt. Kommt das jetzt von deiner Arbeit aus oder gibt es da andere?
Naja, ganz klassisch ist jetzt quasi zwischen mir und den Marken oder den Hotels oder den Restaurants oder was auch immer. Die andere Seite ist sozusagen eine Agentur oder zumindest eine Presseperson zwischengeschaltet. Die ist in der Regel die Person, die mich einlädt, die mit mir Kontakt hält, die fragt, findest du das spannend oder ich habe da was, was wird doch super zu euch passen. Da ist ganz, 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 ganz oft, kriegt man da auf jeden Fall E-Mails und Angebote, wo man merkt, also entweder diese Person weiß gar nicht so richtig, wo ich arbeite und was ich mache, oder es ist ihr im Grunde auch egal. Aber gute Agenturen, gute PR-Frauen und Männer wissen sehr, sehr wohl, mit welchen Themen und mit welchen Vorschlägen und auch mit welchen Veranstaltungen die auf dich zukommen. Und so ist es meistens. Manchmal ist es auch direkt eben ein junger Designer, eine junge Designerin oder jemand, der ein Restaurant eröffnet hat, die mich dann direkt kontaktieren. Immer häufiger auch über Instagram im Übrigen, was ich manchmal gut finde und manchmal irgendwie auch so leicht übergriffig. genau, und so kommen meistens die Verbindung her, ja. Mhm.
Was braucht man denn, um dich zu überzeugen, auf ein Event zu kommen?
Ich habe ja eben ja schon mal gesagt, dass die E-Mails oder die Angebote und auch die Einladungen sehr unterschiedlich gestaltet sind. Und ich sag mal so, wenn ich merke, das ist ein Copy-Paste-Text, der einfach an möglichst viele Leute rausgeschickt wurde, ganz egal, ob das jetzt wirklich irgendwie so wahnsinnig gut zusammenpasst, dann bin ich schon mal per se ein bisschen abgeturnt. Also ich schätze sehr, wenn ich merke, diese E-Mail wurde wirklich an mich geschrieben und da weiß jemand, wen er gerade kontaktiert, was das für ein Medium ist und warum das passt. Also ich glaube, dass wenn man einen persönlichen Kontakt aufbauen will, dann sollte man auch gleich persönlich anfangen und nicht mit einer Massenmail.
Ja, auf jeden Fall verständlich. Das klingt auf jeden Fall auch super spannend, was du erzählt hast über die Events. Und jetzt würde ich einfach schon mal einen Schritt weitergehen und über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Du hast bestimmt auch schon von ChatGPT gehört oder das vielleicht auch selber mal benutzt. Und da würde mich einfach mal interessieren, was du denkst, was künstliche Intelligenz oder wie in diesem Fall oder in meinem Beispiel ChatGPT mit der journalistischen Arbeit in der Zukunft macht. Also wie beeinflusst das Ganze den Journalismus?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich was, was mich oder uns im Moment sehr beschäftigt. Wir hatten auch gerade unsere wunderbare Gartenkolumnistin Sabine Platz, deren Kolumne ich auch betreue. Die hat neulich ein Experiment gemacht und einen Teil von ihrem Text von einem Chatbot schreiben lassen. Hat das natürlich kenntlich gemacht und geschrieben, dass das eben wie eine Art Experiment ist. Und es war schon erschreckend zu sehen, wie gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber wie in Ordnung dieser Text war. Der war natürlich völlig blutleer und alles andere als ein journalistisch anspruchsvoller Text, aber von den Inhalten und vom Satzbau hat es halt einfach gestimmt, alles. Das ist natürlich was irgendwie einen erstmal erschreckt, gerade auch, weil ich tatsächlich bei einer anderen Zeitung, als ich neulich mal irgendwie Börsenzahlen brauchte, das erste Mal Texte gefunden habe, wo unten ein kleiner Verweis dran stand, dieser Text wurde durch künstliche Intelligenz erstellt, also es gibt schon Medien, die das machen und benutzen. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade bei Börsennachrichten oder bei Themen, wo es wirklich um reine Fakten oder aber Zahlen geht, ist das sicherlich auch eine nicht unnützliche Vorgehensweise sozusagen. Wie weit sich das in der Masse durchsetzt, das kann ich nicht, das traue ich mich noch nicht so richtig zu sagen. Ich würde aber einfach behaupten, dass es immer auch Menschen geben muss oder Schreibende geben muss, die aus einem eigenen Erleben und aus einem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen können. Das kann eine Maschine nicht und im Zweifelsfall braucht man vielleicht auch immer den Menschen, der danach diesen Text, den eine Maschine geschrieben hat, wenigstens nochmal durchliest und guckt, stimmt das denn jetzt alles so? Ist das irgendwie die Form, wie wir uns das vorstellen? Also ich glaube jetzt nicht, dass die Maschine den Menschen komplett ersetzen wird, aber ich glaube schon, dass es sicherlich einen ordentlichen Eindruck auf die Arbeitswelt im Allgemeinen und auch auf den Journalismus oder die Verlags- und Medienbranche haben wird.
Also würdest du sagen, du machst dir Sorgen um deinen Beruf?
Ich persönlich mache mir keine Sorgen um meinen Beruf. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin und man mich jemals rausschmeißen würde, aber ich bin einfach ein sehr optimistischer Mensch und deswegen mache ich mir direkt keine Sorgen. Ich glaube auch gerade in der Medienbranche tut man gut daran, Entwicklungen versuchen mitzugestalten und mitzugehen, statt dem angstvoll gegenüber zu stehen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich an dem nächsten Chatbot irgendwie gerade werkle, weil ich da gerne irgendwie mitmischen will. Aber ich glaube, gerade die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre oder auch 20 Jahre haben gezeigt, dass man vor allen Dingen in dieser Branche auch flexibel sein muss.
Ich habe das letztens selber tatsächlich auch erst zum ersten Mal ausprobiert und ich fand es auch erschreckend, wie gut die Texte geschrieben waren. Also das war wirklich, das hätte man auch für eine Hausarbeit benutzen können oder sonstige.
Hast du aber nicht.
Natürlich nicht. Oder sonstige Uni-Aufgaben. Und jetzt wollte ich auch mal wissen, ob du das benutzt für deine Texte oder es auch schon mal ausprobiert hast.
Also für meine Texte benutze ich das natürlich nicht und ausprobiert habe ich es tatsächlich auch noch nie. Also ich würde es ganz gerne mal, könnte ich eigentlich mal machen, irgendwie das zumindest mal auszutesten. Aber ich weiß nicht, je besser diese Maschine dann irgendwie wird, irgendwann wird es natürlich auch so ein bisschen verlockend. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so mich so vortasten möchte. Aber ich glaube, also ich meine, ich mache das ja auch, weil ich einfach gerne schreibe und mir das Spaß macht. Und deswegen glaube ich, würde ich mich da nicht von der Maschine ersetzen lassen wollen. Aber vielleicht gibt es irgendwie gute Möglichkeiten oder es gibt sicherlich gute Möglichkeiten, wie man KI künftig nutzen kann als Journalist, ohne dass man sich irgendwie ersetzen lässt.
Ich würde es auch nicht so radikal sagen. Ich glaube, es hat alles immer Vor- und Nachteile, genau wie Social Media Vor- und Nachteile hat. Denke ich auch, dass man daraus einfach Vorteile ziehen kann. Aber natürlich auch Nachteile im Sinne von, man kann ja wirklich alles damit machen. Man kann ja wirklich auch private Fragen stellen. Das habe ich auch letztens mal ausprobiert mit Freunden. Man kann ja auch, also man kann jede dumme Frage stellen und man kriegt auf alles Antworten.
Aber waren das Antworten, die gepasst haben auf diese privaten Fragen?
Ja, man kann auch schon so mit Sternzeichen und sowas war das irgendwie, das hat schon relativ gut gepasst. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, man kann jetzt nicht irgendwie Namen reinwerfen wie Tom und bla bla bla, dann hat er, glaube ich, immer geantwortet, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ich weiß nicht, wer das ist. Aber wir haben schon, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir jetzt gefragt hatten, aber wir haben schon Sachen gefragt, speziellere Sachen, wo man auch so dachte, krass, woher kommen diese Informationen? Ja, deswegen.
Also auch ein bisschen, es ist schon
bisschen
auch
gruselig.
Ein bisschen gruselig,
ich fand's auch gruselig,
kann man nicht anders sagen, ja.
Aber wie gesagt, nicht nur negativ, also man bekommt da ganz, ganz schnell Antworten. Was denkst du denn, wie sich die Modetrends im Laufe der nächsten Jahre noch entwickeln werden oder verändern werden?
Ich glaube, wir stehen gerade an einem ganz interessanten Punkt, weil die letzten Jahre ja ganz massiv von zwei Extremen geprägt waren, nämlich einmal von Demna Gvasalia bei Balenciaga und allem, was der da gemacht hat, irgendwie dieses sehr brachiale die Umwidmung von Themen anders darstellen, ugly chic und so weiter. Und auf der anderen Seite ein anderes Extrem, Alessandro Michele bei Gucci, der da so einen sehr kitschreichen, nostalgischen 70er-Jahre-Film gefahren hat. Michele musste Gucci bekanntermaßen verlassen. Balenciaga kann jetzt auch nicht mehr so wirklich die Begeisterung hervorrufen, die es vor 5 Jahren noch hervorrufen konnte. Und deswegen glaube ich, weil diese beiden Extreme so viel Raum eingenommen haben in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dass für wenige andere Sachen Platz frei geblieben ist, glaube ich, dass jetzt so eine Lücke klafft, die mit neuen Inhalten gefüllt werden kann. Was ja jetzt gerade irgendwie viel diskutiert wird, ist Quiet Luxury als Trend, also der stille, zurückhaltende Luxus, sprich, ich möchte Marken nicht mehr so nach außen ziehen, Reichtum oder Luxus ist etwas, was man eher privat genießen sollte. Das ist was mich rein oberflächlich oder ästhetisch sehr anspricht, weil das eben eine hohe Qualität bedeutet, eher eine schlichtere Eleganz, zurückhaltende Farben. Du hattest ja vorhin schon Brenda von 032C angesprochen, die hatte was ganz Interessantes, finde ich, zu Quiet Luxury gesagt, bei The Cut, dem Modeformat von New York Magazine. Die hat so ein bisschen in Frage gestellt, warum ausgerechnet junge oder die jüngeren Generationen, die eigentlich ja zu Recht kapitalismuskritisch unterwegs sind und Dinge hinterfragen, warum die jetzt sich so stark an einem Stil orientieren wollen, der aus einer sehr männerdominierten Geschäftswelt kommt. Das finde ich eine sehr interessante Betrachtungsweise und ich glaube tatsächlich, dass das dieser Trend, aber auch womöglich ein Gegentrend oder zumindest eine Diskussion, die daraus resultieren wird, uns zumindest dieses Jahr und vielleicht auch noch ein paar Jahre in der Zukunft beschäftigen werden.
Was hältst du denn so von den ganzen Instagram-Seiten, wie zum Beispiel Diet Prada oder wie ich schon erwähnt habe, Brenda Hashtag, die da eher über Kritiken schreiben?
Ich finde, dass Brenda, die ich leider nur einmal kennengelernt habe, ganz kurz, einen ganz interessanten Blick auf die Dinge hat und das auch gut transportiert. Das finde ich ganz spannend, auch wenn ich persönlich gar nicht so in diesem Influencer-Game drin bin, dass ich da so super informiert bin. Was Diet Prada, was du ja auch angesprochen hast, angeht, so bin zumindest ich den irgendwann, das ist auch wirklich schon eine ganze Zeit her, entfolgt, weil mir das einfach dann im Grunde schon zu viel Kritik war. Was nicht bedeuten soll, dass die das nicht richtig und gut machen. Man kann wahnsinnig viel kritisieren und man muss auch wahnsinnig viel kritisieren. Aber für mich ganz persönlich war das einfach ein bisschen überbordend viel Kritik, was ja auch immer damit einhergeht, dass man glaubt oder die Macher dieses Accounts glauben, das alles besser zu wissen. Und das finde ich, es ist immer so ein bisschen, das wurde mir einfach so ein bisschen zu viel. Trotzdem muss ich sagen, sobald es irgendwie irgendwas Skandalöses sozusagen in der Branche gibt, schaue ich immer auf jeden Fall bei Diet Prada nach, was die dazu so sagen, wie die das aufbereiten, weil die immer auf jeden Fall super gut informiert sind und das von vielen Seiten interessant betrachten. Aber mir war das, um das so in meinen Feed, sage ich jetzt mal, gespült zu bekommen, einfach too much.
Verstehe ich. Hatte ich auch so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, die kritisieren schon sehr viel, sehr oft. Ja. Was sind denn für dich so die Schattenseiten deines Berufes?
Eine Schattenseite ist sicherlich, dass es kein Beruf ist, wo man so einfach den keine Ahnung, 16 Uhr, 17 Uhr den Stift fallen lässt und dann ist es das gewesen. Also es ist, finde ich, ein Beruf, wo man eigentlich im Grunde fast immer am Arbeiten ist. Also natürlich, ich sitze nicht immer am Laptop und schreibe was oder recherchiere irgendwie was, aber man denkt, finde ich, immer mit, man denkt immer in Geschichten. Selbst wenn ich jetzt im Urlaub bin, fällt mir was auf, dann schreibe ich mir eine E-Mail, dann schreibe ich mir eine Notiz. Also es ist sowas, wo man mit dem Kopf immer dabei ist und das ist was für mich eigentlich ganz gut ist, weil ich gerne arbeite und das mich irgendwie mir das Spaß macht und Freude macht und mich bereichert, aber es ist sicherlich auch was, das mal sehr stressig werden kann und auch dazu führen kann, dass man für viele andere private Dinge keine Zeit mehr hat.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was vielen gar nicht bewusst ist, was eigentlich wirklich hinter diesem Berufsfeld steckt. Man denkt vielleicht, man reist viel, man schreibt hier und da mal einen Artikel, aber ich glaube halt, wie du schon sagst, es ist halt rund um die Uhr Arbeit.
Ja, so. Also es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen dramatisch ausgedrückt von mir, rund um die Uhr Arbeit, aber es ist schon was, wo man irgendwie immer beschäftigt ist. Und wenn es Wochenende ist, dann gucke ich natürlich trotzdem erstens in unsere gedruckte Zeitung, die am Samstag rauskommt, oder ich gucke online, was ist da, was steht da gerade oben, wer kümmert sich um was, warum ist mein Artikel noch nicht da, dann gucke ich nochmal rein. Also es ist schon was, wo man oder wo ich zumindest kopfmäßig irgendwie immer mit dabei bin. Und das fällt mir mittlerweile auch sehr schwer, gerade im Urlaub, jetzt wenn ich dann mal länger irgendwie eigentlich raus sein sollte, abzuschalten.
Was liebst du am meisten an deinem Beruf?
Am meisten liebe ich an meinem Beruf, dass ich meine Neugierde, die ich habe und die, glaube ich, die jeder haben sollte in diesem Beruf, gut stillen kann, dass ich immer spannende Leute treffe, neue Eindrücke bekomme, Dinge, kuriose, interessante Dinge erfahre und natürlich in meinem speziellen Fall, dass ich einfach so nah an dem Thema Mode, Design, Stil und die Randgebiete sozusagen dran sein kann und damit arbeiten kann. Das ist wirklich was, was ich mir früher so in der Form gar nicht hätte erträumt.
Hättest du auch noch Tipps für angehende Journalisten und Journalistinnen, so wie zum Beispiel mich, oder generell für junge Leute im Kreativbereich, die du uns mit auf den Weg geben kannst, einfach für den Beruf?
Also ich glaube, dass diese Neugierde, das habe ich ja eben schon gesagt, so eine Grundvoraussetzung ist und das ist sicherlich auch was, womit man ein bisschen geboren ist, aber ich glaube, eine Neugierde kann man auch füttern, indem man kontinuierlich sich informiert und liest und irgendwie auch so total out of the box liest und sich informiert. Also wirklich ganz breit in unterschiedliche Felder reingeht. Das ist, glaube ich, was einfach grundsätzlich ganz, ganz wichtig ist und sicherlich ist. Und ich habe das immer total gehasst, wenn mir das früher, als ich noch studiert habe, irgendwie Dozenten, Dozentinnen gesagt haben. Aber ich glaube, man muss sich einfach darauf einstellen, dass es schon ein hartes Business ist und dass es echt ein bisschen dauert, bis das mal so Zug aufnimmt und bis man auch irgendwie mal fair bezahlt wird. Deswegen glaube ich, ein gutes Durchhaltevermögen ist sicherlich auch was ich jedem wünschen würde.
Hast du Angst, irgendwann die Motivation für deinen Job zu verlieren?
Also für den grundsätzlichen Job des Journalisten oder des Schreibenden glaube ich nicht, weil eben, das habe ich ja schon gesagt, weil eben immer so viel neuer Input kommt und es ja immer auf der Welt und auch in der Mode so viel Neues passiert, dass immer irgendwie neue Impulse da sind. Aber natürlich denke auch ich manchmal darüber nach, ob ich jetzt irgendwie für die nächsten, wie viel sind es bei mir noch, 30, womöglich auch 40 Jahre genau irgendwie in diesem Bereich arbeiten will. Das ist sicherlich was, worüber man immer mal nachdenkt, aber die Motivation an sich dafür komplett zu verlieren, das befürchte ich ehrlich gesagt nicht.
Was würdest du denn noch sagen, inwiefern Themen aus dem Mode- und Lifestyle-Bereich gesellschaftsrelevant sind? Weil oft werden solche Themen ja gerade als unwichtig oder zweitrangig abgestempelt.
Was ich nicht mag, ist, wenn in Mode, in Design und so weiter zu viel Tiefgang rein interpretiert wird. Ich habe das Gefühl, dass viele Kolleginnen und Kollegen immer versuchen, so extra tief zu gehen und nochmal so ganz soziologisch und gesellschaftlich betrachtet. Und ich glaube, das ist oft zu viel, weil letzten Endes geht es um eine Oberfläche. Mode und Design ist erstmal vom Grundsatz her eine Oberfläche, ist eine Gestaltung von einem Produkt. Und da muss man sich auch nicht mit verstecken. Das ist irgendwie total in Ordnung, dass das so ist. Trotzdem erzählt sich darüber natürlich ganz viel von der Gesellschaft. Ich muss jetzt gerade denken an einen Film, den ich auch gerne empfehlen würde, weil ich mit der Kostümbildnerin gerade ein Interview gemacht habe, sondern weil es einfach ein wichtiger Film ist. Der heißt In einem Land, das es nicht gibt. In einem Land, das es nicht mehr gibt, Entschuldigung. Ist ein Film über die Modeszene in der DDR und da finde ich, kriegt man ganz viel mit, wie unterschiedlich Mode in unterschiedlichen Gesellschaften gelebt wird und was das Menschen auch bedeuten kann, sich auf diese Art auszuleben, auszudrücken, sich von Menschen abzugrenzen, aber auch Zugehörigkeit zu erfahren. Also ich glaube, da gibt es schon auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, sei es psychologisch, gesellschaftlich, soziologisch, wahnsinnig viel zu erzählen und zu beachten. Aber ich glaube, man darf auch nie vergessen, also den Spaß daran sollte man auch nicht verlieren. Also es ist auch was gerne Spaß machen darf und mal ein bisschen ulkig und vielleicht auch mal ein bisschen blöd sein darf.
Dann vielen Dank, Manuel, für die Tipps und für das nette Gespräch heute. Und ich hoffe auch, dass euch das gefallen hat. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel auf Spotify. Und bis zum nächsten Mal.